Himmlischer Vater, danke, bist du mit unter uns. Kennst uns und liebst uns. Und ich wünsche mir im Namen von uns allen, dass du heute Morgen zu uns redest. Du kannst nicht nur an unsere Hülle reden, an unsere Ohren her, sondern direkt ins Herz. Brauchst du alles, was wir sehen und hören und überlegen, für uns zu stärken, herauszufordern, zu mahnen, einfach so zu uns zu reden, wie es für uns richtig ist. Danke dürfen wir auf die Kraft, die unvergleichlich ist, zählen, auf die Geist. Und ich danke dir für das, was du an Karfreitag hast gemacht, wo wir uns jetzt ein bisschen genauer überlegen, dass du bist zu uns angekommen auf die Welt, du bist gestorben für uns. Danke für deine Anwesenheit, Herr. Amen. In dieser vergangenen Woche ist viel gegangen. Vielleicht bei euch ja. Bei mir zumindest ist viel gelaufen im Geschäft, in der Familie. Und ja, vor etwa 2000 Jahren, im letzten Lebensjahr von Jesus, ist auch bei ihm sehr viel gegangen in dieser letzten Woche. Er ist ja zu Bethanien angekommen, bei seinen Freunden Maria, Martha, Lazarus. Er wollte sich mit ihnen treffen, austauschen, ein bisschen bei ihnen sein. Dann war es so, dass Maria ihm das teure Öl über die Füße abgeleert hat. Das hat dich entsetzt. Das kannst du ja nicht, eine solche Vergütung. Jesus selber hat es ja nicht so schlecht gefunden. Er ist dann zu Jerusalem eingezogen, als grosser König, als Herrscher von dieser Welt gefeiert worden, fälschlicherweise. Er ist als König vom Reich von Gott eingezogen, zu Jerusalem. Über das haben wir ja letzte Woche uns Gedanken gemacht. Ein bisschen später ist er in den Tempel, wo er in Jerusalem war, und wir wissen, dort ist er verrückt worden. Er hat vielleicht getobt, würde man auf Berndeutsch sagen. Es ist nicht einfach so ein Verrücktsein aus dem Affekt, so unüberlegt gewesen. Es war ein Zorn von Gott gewesen, wo er gesehen hat, wie der Tempel missbraucht wird. Als Merit, Räuberhölle, heisst es in den Übersetzungen, hat die Züge umgeschossen und die Leute verjagt oder die Tiere gehandelt. Noch interessant ist ja, Leute hat es eigentlich keiner getroffen, seine Verrückte. Hat er es schon mal überlegt? Er hat in dieser Woche auch ein paar so Trickgespräche gehabt, würde ich mal sagen, mit Pharisäern. Er sollte eingelegt werden von Pharisäern, sie wollten ihm einen Fall stellen, weil sie ihn einfach loswerden wollten. Er war ein mühsamer Typ für die Pharisäer. Und ist dann wieder geschickt ausgewichen, hat entweder die Lanze gekehrt, die sie nicht mehr hatte, oder sonst einen guten Ausweg gefunden. Er hat dann auch das letzte Mal gefeiert mit seinen engsten Freunden. Er hat darüber geredet, was mit ihm passieren wird. Er hat darüber geredet, dass er wiederkommen wird. Dann hat das natürlich niemand begriffen. Er hat dann gegen Endeswoche intensive Gespräche mit dem Vater. Ich will nicht sagen, er hat das vorher nicht gehabt, aber das ist beschrieben im Garten, wo er betet. Er hat Blut geschwitzt. Das war für ihn eine ganz intensive Zeit und er hat das auch gesehen. Seinen Freunden hat er das auch gesehen. Für mich ist es ganz schwer, was auf mich zukommt, das hat er ja gewusst. Und er hat gelitten unter dem, schon dann. Er ist festgenommen worden. Er ist verhört worden von verschiedenen hohen Leuten. Er ist dann auch verurteilt worden. Das Volk hat es so wollen. Er ist auspeitscht worden. Was gar nichts Lustiges war zu dieser Zeit. Es ist anzunehmen, dass ihm nur so Hautfetzen sind vom Rückgang gehangen, weil die nicht einfach, es hat nicht einfach Striemen gegeben, das waren ja Sachen eingeflochten gewesen, Metallstücke oder Glassplitter, und da hat man richtig einen Rücken geprätscht, meistens von zwei Seiten. Die Leute waren aufgespannt gewesen, entweder an einem Pfahl oder haben sich Sachen beugen voran, es sind runde Rücken gehabt, dass man so richtig können draufprätschen. Schon das, ein extremes Leiden, eigentlich im Anfang. Er ist verspottet worden, er ist angespäut worden, bloßgestellt worden, angemacht worden. Man hat ihm Dornenkronen aufgesetzt und darauf herumgehauen, ihn ins Gesicht geschlagen. Er hat ihn mit König der Juden angeschrieben, das haben wir vorhin gehört, zum Spotten. Und man hat ihn gekreuzigt. Was ich mir vorgestellt für heute Morgen ist, dass wir hier anfangen. Er hängt am Kreuz. Er hat die intensive Zeit hinter sich. Er ist missbraucht worden. Er ist, wir können sagen, am Tiefpunkt angelangt. Er leidet und hängt an dem Holz, was ja eigentlich auch verflucht sein bedeutet. Und jetzt überlegen wir uns heute Morgen, es gibt verschiedene Hinweise in den verschiedenen Evangelien, das ist nicht so eine Reihe nach, einfach in ihrem Buch beschrieben, in ihrer Biografie, aber wir können das zusammensammeln aus diesen vier Biografien, die wir ja hier Anfang des Neuen Testament. Er sieht noch so Sachen, wenn er im Kreuz hängt. Die wissen alle, die wissen ein paar, und ich möchte denen heute nachgehen, versteht das wie ein Buffet, näht daraus, was euch anspricht. Wir gehen diesen letzten Statements von Jesus Christus am Kreuz jetzt nach. Lukas 23, 34. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist klar, es wäre jetzt intensiver und besser, wenn ich mehr noch einführen könnte, was jetzt mit dem Maus ist passiert. Wir könnten es noch extremer vor Augen führen. Aber ihr spürt es ja sicher schon, was das bedeutet. Wer in dieser Situation, wo er gerne noch an den Nägeln hängt, wo sie wahrscheinlich, man sieht, innerlich hat das Wasser zusammen, das er fast erstickt, wo er Kraft fast nicht mehr hatte, vielleicht Krämpfe in den Beinen, für sich Kuchen zu stemmen, dass er nicht erstickt. Er war am Verrecken an diesem Holz oben und hat dann das auf einmal gesehen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie machen. Man kann das verschieden hören, aber ich sehe es als gewaltige Herausforderung, wenn wir sagen, Jesus, wir wollen dich als Vorbild nehmen. Ihr werdet manchmal schon hintergegangen, ausgenutzt, missbraucht, eingelegt. Man behandelt nach unfair, schlecht. Ihr werdet im Recht, die anderen nicht. Wir sind nicht vergleichbar mit Jesus in der Situation sicher, aber es geht uns manchmal schon mies. Und das finde ich ist eine geniale, aber eine riesige Herausforderung, hier Jesus nachzuziehen, seinem Vorbild, und einfach zu sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist nicht einfach so eine einfache Aufgabe, aber eigentlich eine klare Herausforderung. Nehmen wir die wahr. Mit der Hilfe von seinem Heiligen Geist werden wir das schaffen. Aber es ist eine Entscheidung. Lukas 23, 39 bis 43, das nächste, was er sieht. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Da sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Schon am Kreuz, selber in dem Moment, wird das Kreuz zur Rettung für den ersten Mensch. Und wir sehen daran, wie wenig das es braucht, für das Angebot, für die Rettung anzunehmen. Es ist viel, aber es ist auch sehr wenig. Es ist Einsicht über unsere Falschheit gegenüber Gott. Der Mann, ich glaube, wir wissen gar nicht, was er gemacht hat, der war sich bewusst, dass er Strafe verdient hat. Dass das Recht ist, dass er am Kreuz hängt. Und Jesus sieht das. Und das bringt ihm schon die Rettung. Johannes 19, 26 bis 27. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Finde ich auch krass, eigentlich, wenn wir uns das überlegen. Jesus kümmert sich noch so um administrative, organisatorische Sachen, wenn er so am Sterben ist, am Kreuz. Er dient wirklich bis in den Tod. Natürlich auch mit dem Tod. Aber wir merken, seine Gedanken, sich um die anderen kümmern, das geht wirklich bis in den Sterben. In Matthäus 20, 26 bis 28 steht, wer unter euch gross werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er hat der Mutter in dem Sinn dienen, dass er geschaut hat, dass für sie gesorgt wird, wenn er nicht mehr da ist. Das ist dann noch schwieriger gewesen, sich in eine Karriere zu stürzen als Frau, als heutzutage, und selber für sich zu schauen. Die wäre möglicherweise verloren gewesen, wenn nicht jemand wäre gewesen, der sich verantwortlich hat gefühlt für sie. Und Jesus hat das vom Kreuz oben noch geregelt. Trennung von Gott. In diesem Zusammenhang steht das Nächste, was Jesus sieht, was wir lesen. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mi Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin laut, aber ich bin sicher noch viel zu leise. Er hat das gemögt vom Kreuz oben. Mit der letzten Kraft, die er hatte, hat er zum Ausdruck gebracht, dass Gott, sein Vater, ihn nicht verlassen hat. Dunkelheit ist ja das Zeichen von dem. Gott, der Vater, der Schöpfer, ist nicht mehr anwesend. Da ist die Hölle nach, da ist Dunkelheit da. Und das war, denke ich, für Jesus noch ein grösseres Leiden gewesen, als alles, was er bis jetzt erlebt hat. Trennung von seinem Vater. Und das hat er rausgemögt. Warum hast du mich verlassen? Es hat mich noch interessant gedacht, dass er das als Frage so stellt. Es scheint, als wüsste er die Antwort nicht. Er hat die Verbindung zu Gott verloren. Er kommt nicht mehr draus. Er ist verlassen, er ist alleine. Hier ist er am Tiefpunkt. In dem, dass er das sieht, erfüllt sich auch eine Prophezeiung. Ich sage nicht alle, die sich da dauernd erfüllen, aber das ist im Psalm 22,2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Trennung von Gott als Tiefpunkt von Jesus. Trennung von Gott erzeugt bei ihm eine Sehnsucht nach Gott. Das merken wir im Nächsten, was wir lesen von ihm. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagt er, ich habe Durst. Im Psalm 69, 22 steht, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Im anderen Evangelium steht, dass sie noch etwas Essig dazu getan haben, wo er Kuss hatte, wie Scheisse, wie Galle, so grusiger Zusatz, dass es ein bisschen betäuben würde. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, ob man es weiß. Aber es war grusig. Und man wollte ihm eigentlich so helfen, aber es steht dort, wo er es probiert hat, hat er nicht mehr wollen von dem. Aber die Prophetie hat sich mit dem erfüllt. Er hat Durst. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht der Durst, der körperliche Durst, den Jesus da vor allem anspricht. Das muss sein, dass er da auch körperlich Durst hatte, weil man ihn ja auch nicht versorgt mit Wasser in dieser ganzen Zeit. Durch diesen Tag. Im Psalm 42, durch mich wird das beschrieben, was er wahrscheinlich gemeint hat. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Jesus hat Durst, hat Sehnsucht nach seinem Vater. Das Nächste. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Merkt ihr, was das bedeutet? Was das unterstreicht? Das Opfer, das Jesus hat gebracht an unserer Stelle, das ist freiwillig. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, wie stark das ist, was dort ist passiert, wie schlimm. Aber eigentlich ist es falsch, wenn wir es bedauern. Das ist der Plan von Gott. Wenn Jesus nicht hätte wollen, sein Leben geben, dann wäre es nicht passiert. So hat er gemacht und er hat Tausende von Engeln gehabt, die ihm geholfen hätten, jegliche Finden vorzuputzen. Er hätte es nicht wollen. Er wollte ausführen, was schon lange der Plan von Gott war. Sterben. Für dich. Für mich. Jesus hat sein Leben fortgegeben. Er hat es dem Vater zurück in die Hände gegeben. Freiwillig. Das ist gut, ist er gestorben. Das ist der Plan von Gott. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Ihr merkt da, vorher war es das Angers-Evangelium, jetzt ist das Letzte, was ihr seht, ist jetzt auch etwas anders. 2. Korinther 5,21: Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist vollbracht. Hier geht es um Gerechtigkeit. Das ist das Schlagwort, Gerechtigkeit. Ich lese noch Abschnitt aus Johannes 3, 16 und folgende. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht, und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Haben wir das gecheckt? Das ist der wesentliche Punkt. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Was ist zum Ende geführt worden? Was ist erledigt nach Jesus? Wir sind dreckig, wir sind schuldig, wir sind fehlerhaft, wir sind getrennt von Gott. Das ist unsere Natur. Das fängt ja bei Adam und Eva. Das steckt in uns, die sündige Natur. Und niemand von hier, noch weder so fromm seid ihr werdet, nicht bestehen vor Gott. Wir sind einfach zu dreckig für Gott. Wir können nicht zu ihm kommen, wir können nicht mit ihm Beziehung haben. Aber Jesus an unserer Stelle, stellvertretend, nimmt das auf sich, was wir verdient haben mit unserem Dreck. Alles, was passiert, alles, was noch wird kommen, es ist erledigt durch Jesus Christus am Kreuz. Durch seine Trennung von Gott, durch sein Verfluchtsein am Holz hängen. Er hat es können, weil er ohne Fehler war und weil er der Sohn von Gott war. Wenn wir das checken, dass wir ein Problem haben, und wenn wir das annehmen, was Jesus uns anbietet, nämlich nimm das Geschenk an, das stellvertretende Sterben, das Sühnen, das ich für dich habe, da, dann sind wir gerettet. Dann sind wir super. Dann gibt es keinen Dreck mehr. Dann hängen wir da, wo noch wird. Wo wir noch wieder fair machen, hängen die Gottes Augen nicht mehr in uns. Gott, der Vater, hat jetzt und am jüngsten Gericht die Jesusbrille an, wenn er uns anschaut. Wir sind super vor ihm. Gerecht. Es gibt nichts, was er uns anheichen wird. Nichts. Wir sind perfekt. Vor Gott. Fehlerfrei. Schuldlos. Super. Es ist vollbracht. Denn am Kreuz hat er es vollbracht. Der Plan ist zu Ende geführt, den Gott hatte mit dem Sterben von seinem eigenen Sohn. Nehmen wir das an. Es ist viel in dieser kurzen Zeit, die man daraus nehmen kann. Ich probiere noch mal so ein paar Stichworte zu geben, wo wir durch sind. Ihr entscheidet nachher, was ihr mitnehmen wollt. Das sind die 7 Statements, die Jesus noch abgegeben hat vom Kreuz Obach. Jesus lebt Vergebung vor. Zu merken, dass unsere Fehler ein echtes Problem sind, die Trennung von Gott, die Einsicht, ist zentral für unsere Rettung. Dienet einander. Bedingungslos. Ohne Bedingung. Einfach so. Jesus war getrennt von Gott. Ganz getrennt von Gott, seinem Vater. Stellvertretend für uns. Trennt sein, das nicht bei Gott sein, das erzeugt einen Durst nach Gott. Das zieht zu Gott her. Das Sterben, das Verrecken am Kreuz, die Trennung von seinem Vater, ist freiwillig von Jesus. Er hat es so wollen. Diese Versen merken wir sogar, dass es ihn ein bisschen genervt, wenn man nicht davon abhaben wollte. Zum Beispiel an einem das Ohr abschlagen. Es war freiwillig. Das Letzte und sicher das Karfreitag Wesentlichste. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, sind wir gerecht vor Gott. Wenn wir annehmen, was er gemacht hat an unserer Stelle, sind wir super. Ende der Durchsage. Amen. Es kann ja gut sein, dass du vielleicht schon lange nicht mehr so solche Sachen hast überlegt, wo du eigentlich stehst in Bezug zu Gott, wie unser Verhältnis so ist, wie es mit deiner Einsicht steht. Vielleicht verdrängst du ja manchmal, dass es so eine Eigenschaft von diesen Leuten, dass wir die Fehler verdrängen und lieber über die Sachen reden, die gut sind. Vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist, das musst du nicht davor sagen, wenn du nicht willst, aber vielleicht hast du dich noch gar nie wirklich entschieden, das anzunehmen, was Jesus für dich gemacht hat am Kreuz. Ich will noch nicht etwas sagen, ich weiß es ja nicht. Aber es kann noch sein. Noch gar nie wirklich entschieden, das Geschenk anzunehmen, das Jesus dir gibt, durch sein Sterben am Kreuz. Gerechtigkeit vor Gott. Und vielleicht drückt dich an einem Ort einfach der Schuh in einem gewissen Bereich von deinem Leben. Wo, wenn ich jetzt Jesus wäre, vor dir würde stehen und sagen, oh, der, wie läuft es, dann würde es gleich rausstrudeln, weil du wüsstest, es hat eh keinen Sinn, ich bin es gekannt, er sieht die Zähne, der weiß genau alles. Wenn ich jetzt etwas anderes fange, labere, dann geht es einfach nebendurch, das ist mein Problem, dort wäre es dran bei mir. Das gibt es manchmal, dass wenn wir uns wirklich darauf einlassen, zu überlegen im Sinn von Jesus, unterstützt durch den Heiligen Geist vielleicht, manchmal durch das Gewissen, wo ist etwas dran für mich? Das gibt es, dass Gott ganz deutlich redet, dass wir es eigentlich schon lange wissen. Das kann sich über Jahre ziehen. Das ist vielleicht erst seit vorgestern. Habt den Mut, das anzugehen. Jesus ist gestorben am Kreuz. Und sagen, wo es steht, Gerechtigkeit, sauberes Kleid. Aber das fängt bei dir an, in deinem Kopf, in deinem Herz, was auch immer, Entscheidung bei dir. Du entscheidest dich für oder gegen Gott. Gott liebt Freiheit und er liebt es auch, wenn wir frei sind. Das hat schon im Garten angefangen, bei Adam und Eva. Die Bäume waren da, mit drin. Man konnte sich für oder gegen die Frucht entscheiden. Das ist heute auch noch so. Gott, der zwingt nicht auf. Das ist völlig freiwillig, das anzunehmen. Aber mach es. Das ist einfach meine Empfehlung. Gerechtigkeit, Sauberkeit vor Gott, Nähe zum Vater. Das schaut hinten raus. Also es geht schon um Leben und Tod. Aber die Aufforderung ist ganz einfach. Ihr wisst ja, dass es manchmal Schringer gibt, wenn man das nicht einfach so alleine macht. Man wüsste vielleicht auch gar nicht, wie Bett oder wo genau das Problem ist. Und, so. Und da hat es Leute unter uns, die sind gerne bereit, mit euch über solche Sachen zu reden, mit euch über solche Probleme zu diskutieren. Die können ganz gut schweigen, wenn ihr das lieber will. Das ist ja meistens der Fall. Dass man einander helfen kann, dort können wir einander dienen. Gemeinsam für das Beten, das uns klemmt. Dort, wo wir spüren, wir sind trennen von Gott. Das ist nicht gut. Ihr könnt zu mir kommen, ich helfe euch weiter, ich helfe auch gerne beten. Und ich weiss noch ein paar Leute, die bereit sind, mit euch zusammen zu diskutieren, mit euch zu beten, für das, was ihr wisst, das ist dran. Und behaltet es als Option, es könnte eigentlich heute dran sein. Das ist freiwillig, aber es könnte auch heute dran sein. Und der Schritt, der erste, muss gängig von euch kommen. Wenn es jetzt klopft am Herzen, dann seid ihr Kandidaten. Ich würde gerne noch beten. Danke, himmlischer Vater, für dein Reden. Du hast Möglichkeiten, die können wir uns nicht vorstellen. Durch deinen Heiligen Geist bist du da. Du kannst uns in perfekter Art und Weise anreden, alle ein bisschen verschieden. Und ich danke dir dafür, dass du dran bist. Dass du willst, dass die Nähe von uns zu dir wächst. Dass wir einem Vorbild von Jesus Christus hinten nachjagen. Und das nicht zum Stress wird, sondern gängig mehr in eine befreiende Lebenshaltung darf führen, etwas, was uns glücklich macht. Wo wir gängig mehr dürfen spüren, das ist es. Sich verlieren, dann gewinnt man alles. Danke, bist du mit uns auf diesem Weg dran und schenkst uns Mut, wo Mut nachher ist. Danke für deine Liebe, für dein Sterben am Kreuz. Amen.